Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Hendrik Heine.
Herzlich willkommen zu Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Wir sind eine Stimme für das Thema Marke, Marketing. Wir sprechen mit Kundinnen und Kunden, ehemaligen und aktuellen Mitarbeitenden und natürlich auch mit Partnern, mit Firmen, die uns helfen, unser Produkt herzustellen. Und ein ganz, ganz wichtiges Produkt für unser Endprodukt ist das Thema Musik. Ich finde das Wort Produkt eigentlich scheiße, aber Musik ist wichtig. Musik macht Marke. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Max Olewinski von Supreme. Herzlich willkommen, Max.
Hallo, danke für die Einladung.
Und wir haben dabei, wie so oft und wie so gerne, Hendrik Heine. Wir sind ja ein Team von Co-Hosts und ich freue mich immer ganz besonders, wenn Hendrik und ich zusammen, Bruder Heine, gerne genannt, wenn Hendrik und ich zusammen sind. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht auch mag, aber Hendrik und ich sind seit über 20 Jahren, oder seit fast 20 Jahren, nicht über, seit fast 20 Jahren beruflich verbunden und es macht mir immer sehr viel Freude. Und da er genauso wie du, Max, für Musik brennt, vielleicht ganz kurz als Intro. Hendrik kam damals zu uns und war vorher, glaube ich, für die Webseite von Ray Garvey beziehungsweise der Band von Ray Garvey für Raymond verantwortlich. Und Joe Garvey, die Frau von Ray, die ich aus meiner Audi-Zeit kannte, sagte, Mensch, wir haben da so einen jungen Typen, der wird so gerne mal in eine Agentur reinschnuppern, können wir dir den mal schicken? Das war Hendrik. Also Hendrik kam aus der Musik, Hendrik liebt und lebt Musik, deswegen sind wir, glaube ich, heute eine gute Kombination, um dich hier zu begrüßen. Und bevor es losgeht mit den Fragen, stellt Hendrik dich auch noch kurz vor.
Ich glaube, Michael, wir sollten auch, um alles mal aufzuarbeiten, so ein Trautmann-Heine-Folge machen, wo wir nochmal 3 Stunden Anekdoten-Dinge verlesen, die ich hören will, einfach mal das durcherzählen. Ich glaube, es wird gut. Es war tatsächlich, da war es im Jahr 2004 und ich habe wirklich auch in der Vorbereitung drüber nachgedacht, wir kennen uns tatsächlich durch die Musik, Michael, wer hätte das gedacht, 20 Jahre später. So, ich versuche jetzt nochmal eine gerade seriöse Anmoderation von Max zu machen. Also, bevor wir gleich sofort reinspringen ins wunderbare Thema Musik, Max Olewinski ist Co-Founder von Supreme. 2008, ich habe es nochmal heute gerade nochmal einen nachgeguckt, tatsächlich 2008 bereits gegründet. Und das darf ich sagen, heute eine der wichtigsten Adressen für Musik, für Werbe, für Musik im Deutschen und mittlerweile auch mit einem Studio und Company in New York, internationalen Werbebusiness. Ihr habt als Supreme für die größten Marken der Welt gearbeitet. Alles aufzuzählen, Kampagnenmarken würde den Rahmen massiv sprengen. Ihr habt für ein paar für uns auch als Agentur in den letzten Jahren, aber auch für viele weitere Agenturen und Kunden an den vielen größten, bedeutendsten Kampagnen mitgearbeitet, mitkomponiert und habt unter anderem ein Award sicherlich zu erwähnen, auch den Grand Prix für Musik in Cannes. Und erstmal schaffen. Max ist Mitglied im ADC, Dozent in Ludwigsburg und viele weitere Dinge, die dich umtreiben.
Und er isst sehr gerne.
Das ist dann die nächste Folge. Wir machen so Subfolgen. Maximilian Olewinski zum Thema Kulinarik.
Spätzle
aus dem Schwarzwald. Ich möchte die erste Frage stellen und ich überrasche euch im Hochsommer mit dem Stichwort Weihnachten. Ich habe mit Max telefoniert vor ein paar Tagen und er sagte, ja, Weihnachten. Jetzt schon Primetime ist zum Thema Weihnachtskampagnen natürlich. Und ihr habt an 2 Kampagnen, so würde ich gerne mal anfangen, an 2 Kampagnen gearbeitet. Nicht nur an 2 Weihnachtskampagnen, aber 2 signifikanten. Und zwar einmal ist es natürlich Edeka Heimkommen und es ist auch der große epische Penny-Weihnachtsfilm. Und wenn ich zurückblicke, Edeka Heimkommen, war das für mich eigentlich fast, korrigiert mich hier beide gerne, die neue Zeitrechnung im deutschen Weihnachtsfilm, weil das hat eigentlich die Kategorie aufgemacht, wo man sagt, oh mein Gott, das, was der Super Bowl-Film in den USA ist, ist jetzt bei uns in Deutschland der Weihnachtsfilm. Vielleicht kannst du einfach, ich stelle die Frage bewusst sehr offen, weil das für mich so charakteristisch ist, der Track war wahnsinnig eingängig, für alle, die es nicht mehr erinnern, der Großvater, der seinen Tod vortäuscht, um dann seine Kinder und Verwandte einzuladen, um dann zu offenbaren, er ist doch nicht tot, aber sonst hätte er sie alle nicht mehr zusammengekriegt, weil sie alle so geschäftig in der Welt sind. Ihr habt die Musik gemacht. Erzähl, wie erinnerst du diese Zeit? Ihr habt den Track als Single ausgekoppelt, das war ein Riesenhype, das war eben auch der Grand Prix in Cannes. Vielleicht kannst du zwei, drei Stichworte mal zum Reinkommen. Wie entsteht sowas? Wie habt ihr euch angenähert? Wie entsteht so ein bewegendes Stück Musik?
Ja, das, also die Story war tatsächlich ein bisschen irre. Also vorweg ging da irgendwie ein Pitch, der, glaube ich, ganz Europa beschäftigt hat, also alle Musikproduktionen, da hat Jungformat richtig aufgefahren. Sie hatten, wenn ich mich recht entsinne, fast 200 Tracks als Sync-Sachen irgendwie drunter geschnitten und ausprobiert und irgendwie immer wieder verworfen und umgedoktert. Dann wurde es halt in Anführungszeichen ein normaler Pitch. Verschiedene Produktionen haben komponiert und wir haben dann glücklicherweise den Pitch gewonnen. Und dann war eigentlich alles fertig. Und dann hat mein Partner Flo, der das Projekt betreut hat, irgendwie hatte aber noch so eine Idee. Und wie gesagt, das war eigentlich schon fertig, gemischt, irgendwie sollte ausgeliefert werden. Und am Freitag meinte dann Jens Pfauer zu Flo, sag mal, du hattest doch da noch so eine Idee, irgendwie, was ist denn mit der? Und dann so, oh, irgendwie so hat er sich nochmal hingesetzt und die nochmal umgesetzt. Und ich meinte so, Alter, Flo, ey, das war kurz vor Weihnachten, wir sind eh explodiert, es war so viel los. Und ich so, jetzt lass es doch gut sein. Und er so, ja, nee, ich hab das schon, ich mach das mal. Und hat sich dann am Wochenende hingehockt, irgendwie am Samstag, das Ding irgendwie komponiert, mit Nele Ternes, der Sängerin, aufgenommen. Sonntag zu Alex Feil, der war sofort, Alter, was ist das denn? Das ist ja noch geiler irgendwie, ja super. Und dann ging das gerade so durch.
Also voll aufs eigene Risiko, nicht irgendwie Kunden gefragt, Agentur gefragt, sondern einfach erstmal gemacht.
Er hatte halt noch diesen zweiten Ansatz, der halt nicht war wie der gebriefte Ansatz. Und das ging dann halt einfach so durch. Ne? Also dann irgendwie Alex fand's geil, Jens fand's geil und dann der Kunde war auch sofort an Bord und dann wurde halt die mühsam erarbeitete Musik im Pitch-Prozess wurde über Bord geschmissen und ja, dann da war sie dann. Und dann, ja, dann überrollte uns das ganze Ding ja natürlich, also wir alle, die daran beteiligt waren. Wir hatten Angebote von sämtlichen Majors dieser Welt irgendwie, die diesen Track rausbringen wollten und hatten Verträge auf dem Tisch. Und das Beste daran war, wir hatten die Verträge auf dem Tisch, bevor es einen Refrain gab. Weil in dem Song, also in dem Film selber gab es bloß die Strophe und dann irgendwie, ne, dann war der Film ja eigentlich vorbei.
Fertig komponiert werden, ja.
Genau, aber wir haben dann mit Sony unterschrieben und hatten den Vertrag unterschrieben, bevor es den Refrain gab. Den haben wir erst danach dann komponiert irgendwie. Und dann, ja, das war wirklich sehr, sehr irre. Und danach dachten wir so, okay, Alter, nächste Weihnachten können wir uns gar nicht mehr retten vor lauter emotionalen Weihnachtsspots. Und lustigerweise hat sich keiner getraut. Nach dem Motto, ihr habt ja eh keine Zeit. Irgendwie so, dass wir im Jahr darauf irgendwie fast nichts in diese Richtung gemacht haben und das alle anderen gemacht haben. Aber fanden wir dann auch nicht so schlimm.
Wahnsinn. Lass uns mal von diesem Zoom-in auf Zoom-out gehen und mal ein bisschen über die Bedeutung von Musik für Marke sprechen. Du hast nur mit allen führenden Agenturen und vielen führenden Marken in Deutschland gearbeitet. Wenn dich einer fragt, welchen Bestandteil hat Musik für Marke und für Markenkommunikation, was ist dann deine Antwort?
Ja, natürlich eine sehr, sehr große. Es kommt allerdings auch immer auf die Marke an, finde ich. Also es gibt Marken, denen kann man jetzt irgendwas umhängen und sagen, oh, ihr müsst irgendwie da ganz, keine Ahnung, ihr müsstet da total konzeptionell rangehen, aber eigentlich brauchen sie nur für ihre Kampagne eine Musik, die der Kampagne hilft und dem derzeitigen Thema hilft. Also es muss nicht jeder irgendwie das ganz große Thema aufmachen. Ich finde es auf jeden Fall immer noch lustig, dass vor allem in Deutschland die Musik immer noch relativ hart vernachlässigt wird. Also es wird ganz, ganz zum Schluss über Musik gesprochen. Keiner traut sich irgendwie darüber zu sprechen in den Agenturen. Ist meistens keiner so richtig zuständig, es wird immer so weitergeschoben, da gibt's irgendeinen, der hat ja so ein bisschen Musikverständnis, der muss dann irgendwie Moods raussuchen oder so, aber diese Professionalisierung, wie wir sie jetzt zum Beispiel in den Staaten sehen, wo es halt eigene Musikunits gibt, wo es Musikproducer gibt, wo das Ganze auch richtig gehandelt wird und nicht einfach nur, ach, der Agenturproducer muss auch noch irgendwie sich um die Musik kümmern. Das fehlt hier komplett und da wird auch meiner Meinung nach auch schon viel liegen gelassen irgendwo so, weil wenn die Kommunikation da nicht so richtig gut ist, dann kann man einfach da, man könnte mehr rausholen aus diesem Thema.
Es gibt ein paar Ausnahmen, Jungformat ist eine Ausnahme, die sicherlich auch durch Gründung einer eigenen Unit da Standards gesetzt haben und auch einige Kunden und Marken betreuen, die eine hohe Musikaffinität haben. Ne? Ich finde neben Edeka den Case oder eigentlich noch den Case Vodafone als Langfrist-Case erwähnenswert, die ja häufig auch Bands und Künstlerinnen gesucht haben, entdeckt haben, also da nochmal einen anderen Weg gegangen sind. Ich finde auch das Think, also dass wir Musik eine hohe Bedeutung eingeräumt haben immer. Wir haben mit Daft Punk bei Audi gearbeitet. Wir haben also adaptiert dann einen Song sogar. Also weiß ich auch nicht, ob das schon so oft gab. Und wir haben auch mit euch wilde Sachen gemacht und geben auch Geld, richtig Geld oder animieren auch unsere Kunden dazu, richtig Geld auszugeben, weil wir eben der festen Überzeugung sind, dass Musik extrem wichtig für die Wirkung von Markenkommunikation ist. Aber Hendrik, hau du mal die nächste raus. Du bist ja noch
tiefer drin. Ich habe mich tatsächlich mit einem Partner, Flo, mal drüber unterhalten, mit dir aber auch, wie kommt man eigentlich zu einer Musik? Und ich finde das, was du als Intro gesagt hast, so, wir können jetzt auf Stopp drücken und bei ganz vielen Punkten einhaken, die du gerade gesagt hast, weil wie entsteht eigentlich etwas? Und ich glaube, und das wäre für mich eine Frage, wie du es auch, ihr seid jetzt auch sehr stark in Amerika im Kulturraum unterwegs und so weiter, auch businessmäßig. Sind wir sehr deutsch, frage ich mich manchmal, dass wir so ein bisschen von der Checkliste kommen? Weil ich habe mich mit Flo drüber unterhalten und er sagte, haben wir über einen Regisseur gesprochen und der sagte, er, wenn er eine Interpretation schreibt für einen Film, macht das immer mit Musik und er denkt sofort Musik mit, weil er sagt, naja, Musik gibt mir das Gefühl. Also und das finde ich manchmal erstaunlich und mir geht's auch so wahrscheinlich uns allen, wenn wir uns das bewusst machen, wenn ich etwas schreibe, nachdenke, je nachdem, welche Musik ich höre, auch wenn ich zu Hause bin, ich im Office bin, dann beeinflusst das die Art und Weise, wie es rahmt und manchmal hilft es mir, eine Stimmung auszudrücken, auch im kreativen Arbeiten. Glaubst du, dass es eigentlich, meine Frage konkret ist, ist es bei uns ein kulturelles Thema, sind andere Kulturen? Und ich will jetzt nicht so im Klischee gehen und sagen, ein Argentinier denkt bestimmt ganz anders, weil Argentinier, in Südamerika, es wird viel mehr auf der Straße gesungen bei uns. Also das Thema Musik hat einen ganz anderen Stellenwert. Glaubst du, das ist eine kulturelle Frage, dass wir einfach auch sehr deutsch sind und sagen, weil wir auch nur die Stärksten vielleicht im Gefühl sind, dass wir sehr stark hinten reinpacken, sowas gefühlsbetont ist?
Das finde ich ein super Aspekt, das Thema Gefühl. Wahnsinn.
Ich wehre mich so ein bisschen gegen dieses Deutsch, vor allem Deutsch als negativ und auch, ich meine, Deutschland hat so eine tolle musikalische Tradition und hat auch eine sehr starke Musikszene, die sehr gern von uns Deutschen niedergemacht wird, als irgendwie, ja, das ist ja eh nix irgendwo so. Und ich meine, wir sind, guck in die klassische Musik zurück irgendwo so da, oder guck in die elektronische Musik zurück dahin. Es gäbe viele Sachen auf der Welt nicht, wenn's deutsche Musik nicht gäbe. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt oder ob es tatsächlich immer noch so ein kleiner schlafender Riese ist, der nicht geweckt werden will. So, dass man immer noch nicht so ganz sieht, irgendwie was für eine Kraft und was für eine Macht in Musik drinsteht. Auch wenn meine ganzen Kollegen, wir predigen das ja seit Jahren irgendwo so. Und guck dir das nur an, wenn wir einen Film haben und man schmeißt einfach mal so ein paar Mutmusiken drunter und du kannst halt so schnipp, schnipp, schnipp irgendwie den Film von links nach rechts, von oben nach unten drehen mit ganz, ganz wenig Bordmitteln irgendwie. Du musst nicht umschneiden, du musst keine andere Geschichte erzählen, du machst nur eine andere Musik drunter. Und ich mache das in Ludwigsburg, habe ich das immer so gemacht, dass ich dann halt auch mal durch Moodcastings durchgegangen bin und denen mal gezeigt habe, guck mal, ich kann den Film super schnell machen, ich kann ihn ganz langsam machen, ich kann ihn todtraurig machen, ich kann ihn lustig machen irgendwie. Und das alles nur mit der Musikspur. Und ich glaube, es wird die Zeit kommen, ich hoffe, es ist schwer irgendwie, dass diese Kraft noch mehr gewertschätzt wird. Ich meine das auch gar nicht finanziell, ne? Das ist jetzt irgendwie, es geht nicht immer nur darum, irgendwie, dass man überall viel Geld dafür zahlt, sondern dass man es noch mehr reinholt in die Prozesse und noch mehr erkennt.
Hat die, sagen wir mal, der große Shift in der Kommunikation hin zu sozialen Medien, zu immer kürzeren Formaten, zu Swipen und ähnlichen Bewegungen. Hat die dazu geführt, dass ihr anders Werbemusik komponiert, dass die quasi in den ersten drei Sekunden zünden muss, eine Emotion auslösen muss. Hat sich irgendwas geändert oder arbeitet ihr eigentlich genauso wie vor 20 Jahren?
Ja, das ist lustig, aber eigentlich irgendwie, ich meine, früher nannten wir es Attention Getter, ne? Da war ja auch schon immer so, es musste immer gleich irgendwas passieren am Anfang. Es hat sich schon so ein bisschen was geändert, weil man natürlich, wenn man gerade so in Melodien denkt, denkst du schon eher in was Kürzerem, weil du hast keine Zeit, in einem 6-Sekünder Pre-Roll einen langen Melodiebogen irgendwie zu erzählen. Und da versucht man schon so von der Motivik her so ein bisschen knapper irgendwie zu denken, damit du die Sachen auch unterbekommst in der kurzen Zeit. Das stimmt schon.
Was ich bei euch so interessant finde, ist in allem kreativen Arbeiten, was gewissen Logiken, was Timings, Ressourcen und so weiter angeht, ausgesetzt ist, das haben wir auch. Ich finde es bei euch fast noch extremer. Du hast davor gesagt, das Edeka-Beispiel, ganz viel Gefühl. Auf einmal hören alle was und sagen, wow, was ist das? Ganz viel Gefühl, auch, ich will jetzt nicht sagen Zufall, ich weiß, Michael, dein Lieblingszitat kenne ich seit 20 Jahren. The more I practice, the luckier I get, ne? Vom Golfplatz sozusagen. Das heißt, es ist ja auch nicht nur Zufall und so, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch eine Gefühlssache. Wie gehst du damit um? Ich stelle mir vor, dann doch, wenn jemand den schlechten Prozess sagen, hier Max, wir haben ganz lange noch rumgeschnitten mit dem Kunden, jetzt haben wir den Schnitt 48 Stunden Zeit, wir brauchen jetzt eine ganz tolle emotionale Musik, aber achte drauf, dass auch TikTok vorne in den ersten 3 Sekunden der Attention Grabber gut funktioniert. Und dann sagst du, okay, und jetzt gehe ich mal ins Gefühl rein und möchte die Menschen mit Musik berühren. Klingt ja fast paradox. Wie geht ihr damit um im Alltag? Wie bist du kreativ? Wie versuchst du das Gefühl zu adressieren und wie kriegst du vor allem selber das Gefühl dafür?
Ja, da gibt es zwei Wege eigentlich immer. Ich meine, es gibt den konzeptionellen Weg, dass man halt irgendwie guckt, was macht Sinn oder was gab es auch schon. Und dann gibt es aber irgendwie den fast noch wichtigeren Teil und das ist halt irgendwie mein kleines Bäuchlein da unten irgendwie, was halt, wenn ein Film... Na nicht, wenn ein Film gut ist, das ist Quatsch irgendwie. Sobald ich einen Film oder Bewegtbild sehe, macht bei mir irgendwas Klick irgendwo so. Und ich muss dann halt auch nur schnell schauen, dass ich das auch festhalte, weil dieses Gefühl ja auch schnell weg ist irgendwo so. Also das ist auch gerade das erste Gefühl, dass ich irgendwie denke, das wäre irgendwie gut oder das wäre irgendwie gut. Oder wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren haben wir einen Kinofilm Musik gemacht und ich war bei dem Screening dabei und danach hat mich der Produzent halt gefragt irgendwie, ob wir das machen wollen und ich habe während dem Screening ist mir eine Melodie in den Kopf eingekommen, was dann das Hauptthema war von dem Ding. So, kann ich nicht erklären, wo das dann herkommt und ich möchte es auch nicht erklären, weil wenn ich da zu viel drüber nachdenke und es zu sehr mir auch herleiten kann, dann ist es dann
Mojo weg.
Mhm. Ja, das ist doof.
Ich habe wir springen so ein bisschen in den Fragen hin und her, aber wir sind ja ein kurzes Format, deswegen müssen wir viel unterbringen. Ich erinnere in meiner aktiven Zeit Kunden, die mit Soundalikes kamen und sagten, ich möchte, dass das so klingt wie das und das. Und ich habe damals immer die Erfahrung gemacht, insbesondere in Zusammenarbeit mit Musikproduktion, dass das eigentlich die Höchststrafe für euch ist, ne? Weil das ja immer, man läuft Gefahr, Rechte zu verletzen, man läuft Gefahr, Ideen zu klauen, was keiner will und auch kein Kunde will, aber das Wort Soundalike war so ein Buh-Wort. Trefft ihr das heute noch häufig oder ist das, haben Marketeers verstanden, dass das nicht der richtige Weg ist?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden, aber natürlich ist es immer noch da. Ich sage immer, das ist wirklich die niedrigste Kreationshöhe, die man irgendwie auf der Musikebene erreichen kann. Ist irgendwie so, mach wie das irgendwie, aber doch ein bisschen anders. Und im Endeffekt sind eigentlich meistens sind alle irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil es dann doch nicht genauso. Wir als Musiker sind auch so, ja, aber lass mich doch selber was irgendwie überlegen. Das ist irgendwie geiler, als irgendwie sowas zu machen wie in die und die irgendwie Richtung. Ja, aber es ist so ein bisschen, wir stehen so ein bisschen für was anderes. Also wir versuchen auch wenn so ein Auftrag reinkommt, wir möchten gerne was in die Richtung, also wie vor das Heimkommen-Beispiel, versuchen wir trotzdem immer unseren Kopf anzuschalten und noch diesen anderen Weg irgendwie auszuprobieren, irgendwie, an den jetzt vielleicht gerade keiner gedacht hat, irgendwie, weil da können die spannenden Sachen passieren irgendwie. Wenn du jetzt einen Pitch machst und du lässt 3 Produktionen den gleichen Track in die Richtung von dem gleichen Track zu machen, was soll dann passieren? Es gewinnt dann der näher rangeht und sich irgendwie mehr in rechtliche Bedrängnis bringt irgendwie, das will keiner.
Ja, danke.
Ich habe die, und es gibt eine, wir lösen es gleich auf, es gibt eine unterschwellige Agenda in diesem Call und wir legen uns ein paar Bausteine gerade zurecht. Nächster Baustein, ich weiß, dass ihr richtig großen Fokus noch auf das organische Aufnehmen legt. Ihr habt in Berlin wie ich fast finde, im heutigen Gesicht, unverschämt großen Raum, wo aufgenommen wird, wo Menschen mit Geigen stehen, habe ich gesehen, auf Videos und so weiter und so weiter. Wie siehst du das, wenn, ich habe nun von den technischen Sachen und auch so weiter keine Ahnung, wenn ich denke, naja, aber ich habe doch irgendwo mal gelesen, man kann es gar nicht mehr raushören, ob das die Maschine gemacht hat, die Geige, oder ob es organisch aufgenommen wurde. Wie ist das im Jahr 2024?
Also es gibt sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und wenn ich das mal überlege, als ich angefangen habe vor vielen, vielen Jahren, wie da so die technischen Gegebenheiten waren, das ist schon sehr, sehr irre, was möglich ist. Ich persönlich, ich bin immer noch ein Riesenfan, einfach Menschen im Studio zu haben, weil irgendwie ich kann mit den ganzen Apparaturen, die ich habe, irgendwie kann ich irgendwie Authentisches schaffen. Aber ich bin nicht gleichzeitig ein perfekter Geiger, Drummer, Gitarrist, Schlagzeuger, Bassist. Ich kann mir Sachen überlegen, kann was komponieren und dann hole ich mir aber die Leute rein, die das den ganzen Tag machen und die dann irgendwie was vielleicht ein bisschen anders phrasieren, was anders spielen irgendwie, vielleicht auch noch eine Idee reinbringen so und dadurch im Teamwork man einfach auch weiterkommt und was Geileres schafft, als wenn man einfach nur vor sich hin prökelt und in irgendwelchen Plugins 1 Million Einstellungen macht.
Ja, ich glaube, diese Sehnsucht nach Echtheit, Rohheit ist eine schöne, ne, das ist das, was ich da spüre und höre auch, ne, dass man einfach ganz, ja, auch der Unterschied zwischen einer Vinylplatte und einer CD, Klammer auf, es werden wieder mehr Vinylplatten gekauft als CDs, beides ja auch in der Bedeutung abgelöst lange von anderen Übertragungswegen, aber ich glaube, das ist eine schöne Sache, die ihr euch auch erhalten solltet und ich glaube auch, je mehr wir jetzt, und das ist ein bisschen ja der Pink Elephant in the Room, von dem Hendrik gesprochen hat, wenn wir jetzt über das Thema künstliche Intelligenz mal sprechen und mal den Sprung dahin gehen, was macht das eigentlich für Musik, was macht das fürs Schreiben von Texten, wenn es Texte gibt. Ich glaube, dieses rohe, unverfälschte, im Studio aufgenommen, vielleicht sogar auch manchmal analog aufgenommen, machen ja auch noch einige Leute, dass das ein Gegenimpuls ist, den Menschen auch spüren werden. Ne? Da entstehen Sachen, die dann eben durch eine KI nicht entstehen. Das wäre so mein Takeout. Habe ich dich da richtig verstanden oder etwas zu sehr interpretiert?
Nee, definitiv. Also die ganze KI-Diskussion hat mich jetzt mal von irgendwelchen wirtschaftlichen Gefühlen, hatte mich erstmal eher an so eine philosophisches schwarzes Loch geschickt, weil ich dachte so, hey, wenn ich den Künstler komplett alles allem einfach rausnehmen kann, irgendwo so, oh, will ich das überhaupt noch hören? Möchten das die anderen hören? Ist es vielleicht egal? Irgendwie braucht man die gar nicht? Irgendwie so. Und kam dann halt immer mehr auf das, ja, dieses Handmade oder Made by Humans, oder wie man es auch immer sagen möchte, irgendwie, das ist für mich so mein Rettungsanker. So, also ich brauche das. Ich habe nicht umsonst hier, ich meine, ich habe diese ganzen Synthes, die hier rumstehen, auch alle als Plugins, aber ich mag die haben, die haben auch alle Fehler, die sind 40, 50 Jahre alt, irgendwie da knackt mal was, irgendwie so, man kommt mal auf eine andere Idee, irgendwie so und ich mag diesen Mensch-Faktor und ich denke auch, der ist halt extremst wichtig, irgendwie den Mensch als Faktor da drin zu halten. Ich meine, KI ist super, KI hat ganz tolle Sachen, also ich mache jetzt gerade zum Beispiel eine lustige Produktion, wo ich 7, 8 Pop-Songs schreiben muss, also nicht alle allein. Und da wäre jetzt früher, weil das der Weg gewesen, so ja, ich tröte es jetzt erstmal ein, also singe irgendwie, lassen wir es irgendwie von der Agentur abnehmen irgendwie, dann hole ich mir einen Sänger oder eine Sängerin rein, bla bla bla. So, jetzt mache ich das einfach, ich überlege mir was, tröte es rein, lass es von der KI modeln und hab dann und kann es präsentieren mit einem weiblichen Gesang, was ja total dem Prozess total hilft. Ich hole trotzdem hinterher noch die Sängerin rein und nehm's dann mal richtig auf, aber es gibt mir halt ungeahnte Möglichkeiten, auch als schnell Ideen umzuführen. Und das ist ja auch immer das, was man sagt, es kommt auf die Idee an. Es ist jetzt nicht mehr nur so, okay, die Idee wäre geil, aber ich habe jetzt irgendwie gerade irgendwie nicht 4 französische Kinder hier rumsitzen, die mir kurz einen Chor einsingen können irgendwie, aber ich kann es mir jetzt halt irgendwie programmieren und kann mal zeigen, guck mal, wir könnten in die Richtung gehen oder die Richtung. Danach, wie gesagt, kommen diese letzten Prozent irgendwie, dass man es halt dann doch nochmal richtig aufnimmt und ein bisschen dieses, ja, ein bisschen, ja, das Motto reinholt irgendwie, dass was passieren kann. Das finde ich halt, das macht ja, das ist auch das, was uns als Musikern ja auch am meisten Spaß macht.
Es ist interessant, wie du es formulierst, weil wir es in unserem Bereich auch so sehen. Das heißt, man kann natürlich jetzt ewig unter Tage über verschiedene Aspekte sprechen, aber es ermöglichen Dinge zu tun und eigentlich die Grenze der Kreativität noch weiter zu pushen. Weil ich bleibe bei deinem Beispiel. Früher hast du gesagt, das mit den drei französischen Kindern, das kann ich nicht, kriege ich nicht verkauft, das versteht kein Mensch, das müsste ich aufnehmen, damit sie es verstehen, kann ich aber nicht, deswegen ist die Idee leider tot. Schade, weil in meinem Bauch, das von über deine Intuition, ich spüre, da ist irgendwas drin, aber ich versuche meiner Intuition Ausdruck zu geben, das finde ich eine ganz schöne Sichtweise drauf. Es gibt auch diesen schönen Satz, den jetzt letztens jemand gesagt hat, prominent vor ein paar Wochen, Mittelmaß ist ab jetzt Commodity oder umsonst oder sowas, hat jemand gesagt. Und tatsächlich muss man sich die Frage stellen, wenn man jetzt von A nach B im Auto fährt, Autoradio hört und sagt, jetzt bei bla 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 50% auf alles und der Funkspot ist vorbei, da liegt ja auch irgendeine Art von Musik drunter. Würdest du so weit gehen und sagen, es gibt vielleicht auch eine Unterscheidung, dass man sagt, Musik ist auch nicht mehr Musik, sondern es gibt so, früher hat man das, glaube ich, Produktionsmusik genannt oder irgend sowas, wo man denkt, es ist ein Soundteppich drunter, damit sich keiner wundert, warum nichts los ist für die Stimme.
Ja.
Und es gibt eigentlich die Sachen wieder eine Zuspitzung auf echte Kreativität, Dinge, die wirklich anders sind, Dinge, die mich überraschen, Dinge, die andere Qualität haben, Dinge, die eine Seele haben. Denkst du, dass das die Entwicklung sein wird?
Ja, also glaube ich relativ fest dran. Also momentan sehen wir, jetzt kommt erstmal die Klagewelle und dann muss man schauen, wie es dann weitergeht, weil das funktioniert ja momentan ja nur so gut, weil es halt keine rechtliche Grundlage hat. Und selbst wenn dann irgendeine große Firma wie Universal irgendwie dann eine von diesen Firmen aufkauft und sie es vielleicht schaffen, irgendwann mal ihren Katalog damit das füttern zu lassen, aber das ist noch so ein Weg. Aber ich denke so, wir brauchen eine Happy-Go-Lucky-Ukulelen-Mucke irgendwie, die 20 Sekunden lang ist und einen Peak bei 17 Sekunden hat und dann schneidet man ein Soundlogo dran. Dafür braucht man irgendwann mal keinen Musiker mehr irgendwo so. Und das ist aber auch nicht so richtig unser Ansatz oder auch nicht der einen so richtig glücklich macht irgendwo so. Das ist also ja so reine Gebrauchsmusik, ja.
Ich habe mit einem wirklich der führenden KI-Forscher, der ganz, ganz viele der Grundlagen dieser Large Language Models mit seinen Teams mitgestaltet hat, Jürgen Schmidhuber heißt er. Der war jetzt gerade wir haben den vor 5 Jahren mal in meinem anderen Podcast gehabt, und der war jetzt gerade bei OMR und der hat gesagt, also das, was heute an Musik entsteht über KI, hat keine Chance, top zu sein, ne? Weil keine originäre Kreativität ist, sondern weil es immer, ja, ist imitiert, die KI imitiert und mischt und macht Sachen. Aber er sagt, das wird irgendwann so sein, dass es dann doch Top 3% Qualität wird, ne? Das wird steigern, wir werden andere Dinge sehen.
Klar.
Das fand ich spannend und ich glaube aber trotzdem, dass wenn du dann die Wahl hast, irgendeiner erfindet einen synthetischen Künstler, gibt ihm auch noch über Bild gestaltende KI ein Gesicht versus, das sind Menschen aus Fleisch und Blut, das ist eine Taylor Swift, die hier gerade in Hamburg live spielt, wo eine menschliche Bindung, das wird auf absehbare Zeit nicht zu schlagen sein, da bin ich fest überzeugt von und auch mit allergrößter Hoffnung.
Ja, weil, also, das, was ich vorhin meinte, philosophisches Black Hole, mich macht das echt fertig. Also, wenn ich dann denke, irgendwo so, ich habe keinen Schriftsteller mehr zu dem Buch, das ich lese, möchte ich das doch lesen? Möchte ich die Gedanken von der Maschine irgendwie oder bin ich eigentlich eher an diesem Menschen interessiert, was der erlebt hat und was er runterschreibt oder genau an diesem Song? Ja, ich kann mir den Song generieren lassen, aber bin ich nicht eigentlich interessiert an dem Menschen, der dann irgendwie Liebeskummer hatte oder sowas und dann diesen Song geschrieben, was aus seinen tiefsten Gefühlen stand das. Bin ich daran interessiert? So. Und meine Antwort ist ja, ich bin daran interessiert. Ich möchte den Menschen, ich brauche den Künstler. Sonst funktioniert das für mich nicht.
Du hast gerade so eine coole Vorlage. Das hat jetzt mit dem Podcast und dem Thema nichts zu tun, aber ich glaube, er stärkt den Punkt. Ich habe in der letzten Woche eine Folge aufgenommen mit einem ehemaligen Manager von H&M im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, Public Affairs. Henrik Heuermann heißt er, der eine schwere Autoimmunkrankheit hat, die ihn in den Rollstuhl fesselt und eine ganz geringe Lebenserwartung, aber einen unfassbaren Kampf kämpft und super positiv ins Leben guckt. Heute Leadership Coach ist im Schwerpunkt und nebenbei schreibt er Songs. Also er spielt selber Saxophon, komponiert auch, aber sagt eigentlich, sein Talent ist, Songs zu schreiben. Und dann habe ich ihn so gefragt im Podcast, also die Folge ist noch nicht live, für wen schreibst du? Könnte ich den kennen? Und dann nannte er einen Hamburger Künstler, den ich kenne, der nicht sehr verbreitet ist, der heißt Phil Siemers. Den finde ich phänomenal, der hat aber auf Spotify 15.000 Follower oder so. Und dann hat er mir den einen Song, den er für den geschrieben hat, hat einige weitere, die mit dem neuen Album kommen. Und dieser Song heißt Ich geb dich nicht auf. Und den höre ich seitdem in der Dauerschleife. Warum höre ich den in der Dauerschleife? Weil ich die Geschichte von Henrik, dem Texter, in dieser unfassbar schönen Stimme von Phil Siemers höre. Und natürlich diese Metaebene, der singt ihn eigentlich auch für sich selbst. Mhm. Na, ich geb dich nicht auf. Du bist eigentlich dem Tod geweiht. Du hast eine Krankheit, die normalerweise die Leute mit 37 spätestens sterben lässt. Du bist 41. Ich gebe dich nicht auf. Und das hat eine Bedeutung und eine Bindung, von der ich mir nicht vorstellen kann, dass ich sie bekomme, wenn mir eine Maschine einen Text schreibt, eine andere Maschine die Komposition macht, die nächste Maschinen daraus ein Werk, was dann von einer virtuellen Persönlichkeit, nein, geht nicht.
Das kann sicher, das ist ein interessanter Case und es gibt ja schon die ersten Versuche jetzt, die ich allerdings alle eher so nicht so gelungen finde. Das wird eine Randerscheinung, also für mich, ich hoffe es, eine Randerscheinung sein, aber ich glaube wirklich, dass Menschen brauchen. Das haben wir ja bei Corona ja auch gemerkt irgendwo so. Es lief ja alles super, wir sind alle digital vernetzt irgendwie, es war alles, man konnte super weiterarbeiten, aber die Absenz von Menschen und Interaktion mit Menschen irgendwie hat die Leute alle total baller gemacht irgendwie so. Dann.
Lass uns mal aus der KI-Hölle und Hülle.
Ich bleib noch kurz drin, während wir rausgehen.
Okay. Okay.
Wir gehen auch schon raus, okay?
Nein, ich habe eine schöne Schlussfrage.
Bevor du zur Schlussfrage kommst, mir ging das so, ich habe irgendwann mal über Castingshows nachgedacht. Das ist ja ein bisschen der große Hype, ist ja so ein bisschen her. Aber die großen Castingshows und Pop Idol, wie sie alle heißen. Und ich sehe Menschen, die toll ausgebildete Stimmen haben, perfekt, was auch immer das heißt, singen und so weiter. Und sie singen Songs von anderen Leuten. So. Das ist ganz interessant. Und dann gibt es ja, diese Gewinner kriegen dann so eigene Songs dann und das ist die Single-Auskopplung damals gewesen und so weiter. Und ich merkte so für mich rückblickend, wo ich dachte, alles ist vergessen. Also man kann, diese Tracks sind natürlich auf Platz 1 gechartet, weil Marketing hinter ist und so weiter, aber nach einer Woche sind sie einfach verschwunden. Mhm. Und ich glaube, für mich ist es so, und deswegen ist Musik so interessant über das Menschsein tatsächlich, was du auch sagst, Menschen brauchen Menschen nachzudenken, weil so ein Ausdruck von so ein ganz tiefer von Gefühl ist, weil ich glaube ihnen diese Worte dann nicht. Und ich weiß, es sind nicht deine Worte und deswegen ist es alles ein technischer Prozess, dem ich zuschaue und sage, ja, das ist alles technisch richtig, ich komme zu deinen Geigen. Ja, technisch kann ich vielleicht gar nicht mehr hören, dass die Geige nicht organisch aufgenommen ist oder technisch, aber irgendwas ist da. Und meine Anekdote zum Thema, ich habe vor Jahren meine Frau getroffen, die hat Chris Martin von Coldplay mal vor Jahren, Jahren, Jahren in Großbritannien irgendwo gesehen und ich gesagt, ich war in so einem Pub oder sowas, glaube ich, hat sie gesagt. Und da irgendwie englische UK-Pub-Kultur, Leute sitzen mit der Gitarre rum, irgendjemand macht Musik. Und sie hat gesagt, da war irgend so ein Typ und irgendwas ist passiert, hat sie gesagt. Und er hat gesagt, saß halt Chris Martin mit ein paar Leuten, hat Musik gemacht. Mhm. Und man merkte, irgendwas ist da. Und alles wird ganz still in diesem, ich stelle mir das vor, in diesem rumpeligen Pub kurz vor Kneipenschlägerei und auf einmal wird alles ganz schnell und alle hören ihn. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen habe ich irgendwo im Feed gesehen, Bilder vom Coldplay-Konzert in, weiß ich, Budapest oder so. Ja, es ist auch gar nicht so meine Band, aber es ist auch eine dicke Show und Licht und toll. Aber irgendwas ist da und du siehst einen Schnitt auf die Leute und merkst, irgendwas fließt durch diese Leute durch. Mhm. Und es sind relativ einfache Pop-Rock-Songs irgendwas, aber irgendwas ist da. Und das finde ich so faszinierend bei Musik. Das ist so faszinierend, die, wenn ich, letzter Punkt dazu, die du mindestens weißt es, Michael, ich liebe sehr das Buch von Rick Rubin und ich finde so, ja. Dem amerikanischen Musikproduzenten, der eigentlich sagt, ich mache gar nichts, ehrlich gesagt, ich mache nur den Raum für die Künstler auf. Und dann machen sie das, was sie machen. Und er hat, wenn wir das Masterpiece, finde ich, der Beweis ist Johnny Cash. Keiner interessiert sich für Johnny Cash, abgehalfter, der alte Country-Mann, den keiner mehr interessiert. Er ist im Studio und man hört diese Aufnahmen. Country ist auch nicht mein Thema. Ich hörte diese Aufnahmen, also was ist da gerade? So, habe ich gelesen, wie es aufgenommen wurde. Und sie hockten bei ihm rum und haben Musik ausprobiert. Er saß auf der Couch, irgendwelche Musiker saßen auf der Couch, haben sie diese Tracks aufgenommen. Und auf einmal hörst du dieses ganze Leben von diesem Mann, hörst auf einmal raus aus diesem Track. So. Ja. Und das ist ganz irre, das, was du auch, Michael, gerade gesagt hast. Also ich glaube schon, das ist das Tolle. Und das wird, ich glaube auch an der, ich bin kein Romantiker, im Gegenteil, ich liebe alles, was mit ChatGPT abnehmen kann, liebe ich alles. Und bin auch fasziniert, wenn ich diese Musiksachen AI ausprobiert habe. Machen mir eine Mid-Tempo-Melodie, die so ein bisschen uplifting ist, ein bisschen Piano und nach hinten wird emotionaler, wo du denkst so, okay, wow. Aber es geht auch nicht, die letzten 20% sind nicht mehr da. Also ich spüre, aber ich, mein Verstand ist fasziniert, aber nicht mein Sein. Und das finde ich so bei Musik so faszinierend. Zum Abschluss, Max, was würdest du Kunden, Marketingabteilung, auch Agenturen raten im Umgang mit Musik? Und ich weiß jetzt, die erste Antwort nehme ich selber vorweg und sage, holt uns früher mit rein. was ist die zweite?
Die zweite ist, vergesst nicht das Gefühl. Also man kann, es gibt ja gerade so einen Trend, dass man versucht, Musik auch jetzt mit Algorithmen und mit Metriken irgendwie abzubilden und dass man das ganz klar irgendwie, guck mal hier, ihr schmeißt nur euer Brandkonzept rein und dann kommt der Algorithmus, schmeißt die Musik raus und das passt dann perfekt irgendwie so. Ja, mag vielleicht mal funktionieren, aber ey, vergesst nicht das Gefühl dabei und vergesst nicht die Emotionen, weil die sind im Endeffekt das, was die Musik speziell machen irgendwie und die Musik oder das Produkt oder die Kampagne oder den Film unterscheiden von anderen Sachen, weil wenn du die Emotionen rausnimmst und alles nur sagst, es muss so und so und so und so sein, irgendwie, dann funktioniert das schon, dann wirst du kein erfolgreiches Produkt haben, dann wirst du keinen erfolgreichen Film haben. So, deswegen, ja, denkt an die Emotionen, ja.
Super.
Das ist schön. Ich habe eine letzte Frage, Michael.
Ja. Mach.
Hast du eine letzte Frage?
Ich habe keine letzte. Ich fand die jetzt sehr schön. Für mich war das ein sehr schöner Abschluss. Manchmal kann man sich seine letzte Frage auch
Wie sagt man so schön, Michael, den Moment verpassen, wenn man eigentlich schon fertig wäre, nicht wahr?
Ja, trotzdem eine Frage. Ich kann das fühlen, was Max sagt. Ich kann das sehr fühlen.
Definitiv. Stichwort Gefühl, Max. Ich gebe dir ein weißes Blatt und einen Zettel und Stift. Welchen Track hättest du gerne komponiert im Leben?
Oh, also wir hatten von der Band, hatte Michael schon gesprochen, so definitiv irgendwas von Daft Punk. Also das sind halt so, ne, Daft Punk sind so die, das sind meine großen Götter und ich habe wirklich ein Tränchen verdrückt, als sie sich aufgelöst haben. Da hätte ich sehr gern meine Fingerchen irgendwo drin gehabt.
Henrik, was du? Lass uns alle drei sagen, welchen hätten wir gerne?
Ich mache genug Pause, damit man schneiden kann und diese unerträgliche lange Pause.
Wer keinen Bock hat, ist eh schon lange raus.
Oh, das ist gut. Ich musste dir rüber schieben, Michael. Vielleicht habe ich gleich eine gute Antwort.
Also ich merke immer wieder, wenn ich meine All-Time-Lieblingsband Earth, Wind & Fire höre. Und zwar nicht diese Gassenhauer, die jeder kennt, September und Co., sondern so ein paar kleinere Stücke. Dann denke ich immer, wenn ich die Gabe gehabt hätte zu komponieren, dann wäre ich gerne Maurice White gewesen und hätte diese Musik gemacht. Ja. Wenn man die heute anhört und auch jungen Menschen vorspielt, die das nicht kennen, keinen Bezug haben, glauben die nicht, dass das 50 Jahre alt ist.
Ja.
Aber Death Punk finde ich auch richtig geil.
Ja, ich beantworte die Frage abstrakt, weil ich mich auf keinen Track festlegen will. Ich bin fasziniert, wenn ich Musik in Anführungsstrichen von früher höre, aus der jugendlichen Motivierung. Und ich habe sehr viel Punk als Teenie gehört, auch sehr viel Konzerten. Und ich merke, wie Power, wie viel Energie es hat, wie viel es mir übers Leben erklärt hat, wie viel Halt ich auch in Momenten an dieser Art von Musik gefunden habe und wie ich es jetzt immer noch hören kann und ganz viel reproduzieren kann. Und das ist so die Faszination, die Liebe vielleicht für Musik an sich, für 1000 Tracks und Stimmungen und Genres und so weiter. Wo man sagt, wow,
das war,
ich liebe es.
Das war mir und zu billig. Leg sie nicht fest, da kann jetzt alles drin
sein. Und das ist, was ich auch liebe, mein letzter Satz zumindest für heute, ich liebe es, einen neuen Track zu hören, den ich noch nicht kannte und denke so, wow, das gibt's ja auch noch. Mhm. Es geht immer weiter. Es gibt immer einen Track, wo man denkt, wow, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist
also, empfehle ich dir eine Seite. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, aber es gab vor einigen Jahren eine Seite, die auf Spotify zugreift und alle Tracks, die auf Spotify sind und noch nie gespielt wurden, beinhaltet. Die heißt Forgettify. Könnt ihr gleich mal googeln, ob es das gibt.
Mega geil, das kenne ich nicht.
Und wenn man einen Song auf Forgettify spielt, ist er nicht mehr auf Forgettify, weil dann hat er ja einmal gespielt, weil es gerade auf Spotify ist. Hat mir mal Tim Leberecht erzählt, der wirklich geniale Festival-Kurator von House of Beautiful Business. Das fand ich eine ganz schöne Sache. Ja, Forgettify.
Ja.
Max, vielen Dank.
Danke.
Für deine Zeit.
Sehr gerne.
Für deine Arbeit, die du machst. Mach weiter so. Ich glaube, es ist extrem wichtig, was ihr macht. Und bin froh, dass wir euch als Partner haben.
Sehr gerne.
Cool. Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.